FM auf 102,6.
Ja, guten Abend, hier ist der Karl Friedle und viel Spaß beim Herrengedeck mit Andreas Gudik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Es ist Sonntagabend, Radio Free FM 102,6, Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Am Mikrofon ist Andreas Kullig und heute begrüße ich einen hochkarätigen Gast in meiner Sendung, einen Weltmeister von 1990. Seit Dezember 2012 ist er Präsidiumsmitglied bei den Stuttgarter Kickers und dort auch für den Bereich Profifußball verantwortlich. Bei den Kickers begann dereinst auch seine große Karriere, die ihn dann zum VfB Stuttgart führte und später über Japan nach Karlsruhe. Er ist Weltmeister, zweifacher deutscher Meister, japanischer Meister und mehrfacher Pokalsieger. Ich freue mich sehr, Guido Buchwald im Herrengedeck begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Abend, Herr Buchwald. Eine Sache vielleicht mal kurz vorab. Gestern verloren Sie ja zu Hause mit 1-2 gegen Wacker Burghausen. Wie tief sitzt denn diese Niederlage noch?
Ja, wie tief sie sitzt, vor allem die unnötige Niederlage. Und das schmerzt natürlich immer. Und das ist natürlich unheimlich ärgerlich gewesen. Das war unnötig und ärgerlich. Und vor allem als Aufsteiger sollte man zu Hause die Punkte holen. Und man hat einfach durch falsche Reaktionen, durch Fehler in entscheidenden Situationen das Spiel verloren.
Ja, ich habe schon gesagt, bei den Kickers begannen Sie Ihre Laufbahn auch. Sie wurden 79 deutscher A-Jugendmeister. Wie kamen Sie denn damals zu den Kickers?
Ja, ganz einfach. Ich war ja württembergischer Auswahlspieler, war beim DFB in der Auswahl dabei, also im Kader von der DFB-Nationalmannschaft, von der U19. Und ja, da hatte ich Anfragen von den Stuttgarter Kickers und vom VfB Stuttgart. Und ich habe mich einfach für die Stuttgarter Kickers damals entschieden, weil das einfach intensivere Bemühungen waren. Da kam der Trainer, da kam der Jugendleiter, da kamen alle drumherum. Ich habe einfach ein gutes Gefühl gehabt, zu den Kickers zu gehen. Und beim VfB Stuttgart war es am Anfang sehr locker gesehen. Die haben gedacht, wenn der Buchwald ein Angebot bekommt von VfB und von den Kickers, kommt er sowieso zum VfB. Und erst als ich mich für die Kickers entschieden habe, kam der VfB hinterher und wollte dann mich unbedingt haben. Aber dann habe ich gesagt, jetzt habe ich mich schon für die Kickers entschieden. Und es war im Nachhinein absolut die richtige Entscheidung. Ich bin deutscher A-Jugendmeister geworden damals 1979 mit den Stuttgarter Kickers und das war wirklich ein herausragendes Jahr und ein ganz, ganz tolles Jahr.
Kennt man denn noch einige Ihrer damaligen Mitspieler und wenn ja, was ist denn aus denen geworden?
Also ich kenne die meisten noch, ich sehe auch ab und zu den einen oder anderen, aber im professionellen Bereich hat es leider keiner so richtig geschafft, den Durchbruch, außer mir. Die sind das alle Unternehmer geworden und oder haben ihren normalen Job, ob es ein Bankangestellter ist jetzt oder in anderen Dingen, also Bürokaufleute, also sind alles normale Bürger geworden, im Anführungszeichen. Und der eine oder andere, der das leider nicht ganz geschafft hat, obwohl er ein großes Talent gehabt hat, wie ein Peter Schulz, Toni Korbus war ja auch mal jahrelang Profi, aber mehr im Ausland dann, oder der, vor allem der Joachim Müller, dem es leider nicht ganz so gut geht, der Marki Müller, das mit das größte Talent war, aber dem geht es momentan leider gesundheitlich nicht ganz so gut.
Ja, bei Ihnen ging es damals anders weiter, nämlich steil bergauf, kann man sagen. Mit 22 sind Sie ja dann doch zum VfB gewechselt. Wie wurde denn der Wechsel zum Stadtrivalen aufgefasst?
Ja, es war damals ja, so wie heute auch eigentlich, ganz klare Hierarchie. Der VfB ist die Nummer 1 in der Stadt. Wir sind die Nummer 2, also die Stuttgarter Kickers in der Stadt. Und ich glaube, es hat jeder mir gegönnt, dass ich zum VfB gehe, dass ich einfach den nächsten Schritt mache von der zweiten Liga in die erste Liga. Und da wurde es eigentlich in der Stadt einfach okay und als normal aufgefasst. Ich war ja auch nicht der Erste, der von den Kickers zum VfB gegangen ist. Es war ja vor mir ein Walter Kelsch oder ein Karl Algöver, die auch den gleichen Schritt gemacht haben. Und wir waren ja damals mit den Stuttgarter Kickers eigentlich die Mannschaft, die den VfB immer wieder die besten Talente hingeschoben hat.
Ja, mit den Talenten wurden Sie unter anderem auch deutscher Meister beim VfB, nämlich zweimal, einmal 84 und einmal 1992. Kann man sagen, welche Meisterschaft die schönere war?
Kann man so nicht sagen. Die wichtigere oder die schönere. Also 1984 war das ja so, das war mein erstes Jahr in der Bundesliga. Es war eigentlich so, da war ich der Aufsteiger des Jahres. Ich bin von der zweiten Liga gekommen, habe als einziger Spieler beim VfB Stuttgart alle Spiele gemacht, bin dann in die Olympia-Auswahl gekommen, bin Nationalspieler geworden und dann noch deutscher Meister geworden. Aber ich war so der Rookie des Jahres. Also ich war einer, der einfach von 0 auf 100 durchgestartet ist. Und 1992 war es eine andere Meisterschaft. Da war ich der Führungsspieler. Da war ich der verlängerte Arm des Trainers von Christoph Daum damals. Und es war einfach für mich eine reifere Meisterschaft, wenn man wirklich derjenige ist, der die Mannschaften bestimmt, der den Rhythmus in der Mannschaft bestimmt und da als Führungsspieler dann deutscher Meister wird. Also beide Meisterschaften waren extrem schön, ist glaube ich, ganz logisch, kann auch jeder nachvollziehen, dass wenn man deutscher Meister wird, dass es eine ganz, ganz tolle Sache ist und eine tolle Erinnerung sind beide Meisterschaften. Welche jetzt schöner war oder ist, schwer zum Sagen. Beide waren toll, aber beide Meisterschaften waren für mich haben einen anderen Stellenwert eigentlich.
Aber ist die zweite Meisterschaft vielleicht ein Tick emotionaler, weil Sie ja das entscheidende Tor zur Meisterschaft kurz vor Schluss in Leverkusen, glaube ich, war es, geköpft haben?
Ja, emotionaler nicht, aber es war einfach so, wir waren da die Mannschaft, die eigentlich immer hinterhergelaufen ist. Wir waren selten Tabellenführer, wir waren immer nur hinten dran und waren mit Sicherheit damals nicht die beste Mannschaft, aber wir haben die Mannschaft gehabt, die wirklich ineinander gestimmt hat, die, wo jeder für ihn da war, wo wirklich das Team im Vordergrund war und da war ich halt der Führungsspieler und da war das für mich natürlich schon was anderes, wie wenn man jetzt neu zu einem Verein kommt und da einfach so durchstartet und aber in eine Mannschaft kommt, die unheimlich funktioniert hat, damals 84, also mit Karl-Heinz Förster, Bernd Förster und. Also wir waren dann eine ganz absolut gestandene Mannschaft und 92 natürlich mit meinem Siegtreffer, mit dem alles entscheidenden Siegtreffer, war natürlich schon emotional bewegender, das ist ganz klar.
Ja, 1994 folgte dann ein für viele doch überraschender Schritt, denn da sind Sie nach Japan gegangen zu den Urawa Red Diamonds. Warum gerade dorthin?
Ja, das hat eigentlich auch eine Vorgeschichte. Ich wollte 1990, so wie alle deutschen Nationalspieler oder fast alle deutschen Nationalspieler, auch nach Italien wechseln. Konnte nicht, durfte nicht, der VfB ließ mich nicht gehen, hat einfach eine Ablösesumme aufgerufen, die damals über 10 Millionen waren, also für einen Abwehrspieler damals utopisch war. Und Parma hat damals nur, glaube ich, 7 Millionen geboten. D-Mark, wir sprechen von D-Mark noch eher. Und ich wollte aber immer mal ins Ausland, ich wollte immer mal mich woanders bewähren, einfach eine andere Kultur, anderes Land kennenlernen. Und wie gesagt, 1990 ist es mir verwehrt worden. und hatte aber auch das Versprechen, dass wenn später nochmal was kommt, dass ich dann ablösefrei gehen kann. Und 1994 war es einfach so, das hat einfach unheimlich gepasst, weil meine Nationalmannschaftskarriere wollte ich sowieso beenden nach der Weltmeisterschaft 94. Und war dann auch 33 Jahre alt, kamen keine anderen Nationen oder die großen Fußballnationen, große Fußballligen waren mit Sicherheit nicht mehr so interessiert, den Guido Buchwald zu verpflichten. Und hatte ich die Anfrage aus Japan und habe gemerkt, Mensch, das passt und das ist jetzt am Ende meiner Karriere doch nochmal ein Schritt, was ganz anderes zu machen. Und dann habe ich mich eigentlich da sehr kurzfristig entschlossen, nach Japan zu gehen.
Ja, und in Japan trafen Sie ja auf eine völlig fremde und andere Kultur. Wie groß war denn die Umstellung als Europäer?
Wie groß war die? Also so arg groß war sie für mich jetzt eigentlich nicht, weil ich bin eigentlich immer ein Mensch, der sich sehr gut anpassen kann, der sehr offen auf andere Kulturen zugeht, der sehr offen mit den Leuten auch kommuniziert oder versucht zu kommunizieren. Und ich hatte eigentlich von Anfang an, vom ersten Tag an in Japan ein sehr, sehr gutes Gefühl. Natürlich war es was anderes, war Tokio ist was anderes wie Waldorf-Hessler, wo ich jetzt wohne, oder auch wie Stuttgart, das ist eine 12-Millionen-Metropole. Da laufen die Uhren eigentlich schon anders, man hat eigentlich sehr Schwierigkeiten mit der Kommunikation, man taucht da irgendwo sofort aber in das Land ein, und was mich unheimlich bewegt hat, ist von Anfang an die hohe Freundlichkeit, die Gastfreundschaft, die die Japaner haben. Also man hat sich trotz total anderer Kultur sich sofort zu Hause gefühlt. Und das war das, was mich am meisten mitgeprägt hat, oder am meisten für mich das Positivste war. Und das hat sich eigentlich bis heute hingezogen, dass ich nach wie vor sehr viele Freunde habe in Japan, und mich zieht es auch immer wieder nach Japan zurück.
Ja, und welches sportliche Niveau herrschte denn in dieser J-League? Das ist die japanische Profiliga, in der Sie gespielt haben.
Ja, damals 1994 war die J-League, die Profiliga, erst im Aufbau. Wir hatten damals ja auch erst 12 Mannschaften. Also man konnte gar nicht absteigen, sondern man hat die Liga von Jahr zu Jahr aufgebaut. Das Niveau war damals natürlich auch sehr geprägt von Ausländern. Die hatten sehr viel Know-how eingeholt, sehr viele Brasilianer haben gespielt dort, Argentinier, Europäer, und die haben natürlich auch die Mannschaften bestimmt und haben das Niveau sehr schnell, sehr, sehr nach oben geschoben. Wenn man nur denkt, dass 1994, als ich rüberging, waren vom aktuellen Weltmeister Brasilien, also vom aktuellen Kader der Weltmeistermannschaft, waren, glaube ich, 11 Spieler, die in Japan gespielt haben, die in der J-League gespielt haben. Und dann sieht man ja schon, was für ein hohes Niveau da war.
Ja, Herr Buchwald, wir machen eine musikalische Pause, reden gleich weiter. Hören jetzt erstmal Christian Bruhn mit Fremde, schöne Landschaft, und dann sind wir dann gleich wieder zurück. Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend auf 3FM. Das war die fremde, schöne Landschaft. Und das steht für das japanische Land, in dem Guido Buchwer zu Hause war und wo er Fußball spielte. Danach Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away und zu guter Letzt Dinosaur Jr., Going Home. Ja, Herr Buchwald, Ihre Rückkehr nach Deutschland, die folgte 1998 und Sie haben eigentlich wieder einen überraschenden Wechsel vollzogen und sich dem KSC angeschlossen. Wie kamen Sie dir nach Karlsruhe?
Ja, das war natürlich auch eine Geschichte, die war grundsätzlich erstmal von mir nicht so gedacht. Für mich war klar, dass ich in Japan aufhöre, dass ich zurückgehe und hatte dann, ja, glaube ich, von 11 oder 12 Erstligisten Angebote. Und aber von einem nicht. Und das war natürlich für mich schon sehr enttäuschend. Es war vom VfB Stuttgart. Die hatten kein Interesse, mich wieder zurückzuholen. Und ich wollte aber wieder in mein Haus zurück. Und da war eigentlich nur eins am nächsten und das war der KSC. Und da konnte ich dann auch zu Hause wohnen bleiben. Und so habe ich mich eigentlich für den KSC entschieden. Das war erstmal die räumliche Sache, das war das eine. Das andere natürlich hatte ich auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil der Winnie Schäfer wollte mich unbedingt haben, der Roland Schwinner, der Präsident, wollte mich unbedingt haben. Die haben wirklich sich intensiv um mich auch gekümmert. Es ging ja um den Abstiegskampf damals beim KSC. Und so habe ich mich eigentlich für den KSC entschieden.
Ja, den Abstiegskampf haben Sie jetzt gerade angesprochen. Es hat nicht gereicht. Sie sind am letzten Spieltag abgestiegen. Wie sehr traf Sie denn dieser Abstieg nach einer zuvor komplett erfolgreichen Karriere?
Ich glaube, wenn man absteigt und wenn man sein Ziel, was man sich vornimmt, nicht erreicht, ist immer eine große Enttäuschung da. Und das hat mich natürlich schon auch unheimlich getroffen. Was heißt getroffen? Aber es waren einfach bittere Stunden, damals mit dem KSC in die zweite Liga abzusteigen, muss man wirklich sagen.
Sie haben das Schiff dann aber nicht verlassen, sondern noch ein Jahr in der zweiten Liga drangehängt. Worin bestand denn da der größte Unterschied zu Liga 1? Man hört ja oft, das ist kämpferisch, weniger spielerisch. Stimmt es oder sind die Unterschiede doch anders?
Das stimmt. Erstmal, das Tempo ist anders und in der zweiten Liga wird schon viel mehr gekämpft und die Qualität der Einzelspieler ist natürlich geringer in der zweiten Liga, weil sonst würden sie auch in der ersten Liga spielen. Also von daher gibt es da schon qualitativ Unterschiede. Auch die Spielanlage war total unterschiedlich. In der zweiten Liga wird wirklich wurde damals mehr Kick and Rush gespielt, mehr mit Langbällen agiert und der technisch feine Fußball war und ist wahrscheinlich auch heute so noch nicht so qualitativ so gut wie in der ersten Liga.
Ja, Kickers, VfB, KSC, das klingt ja fast wie Atletico, Real und Barcelona. Wie haben Sie die Rivalität zwischen den Clubs denn erlebt?
Ja, ich habe das eigentlich so erlebt, dass es natürlich Rivalitäten gibt, aber ich habe das ja auch erlebt, dass wenn man da wirklich in den tiefer und tiefer reingeht, dass da wirklich bei den Verantwortlichen, glaube ich, allen Vereinen untereinander wirklich ein ordentliches Verhältnis herrscht und dass man sich versteht und jeder versucht natürlich seinen Club so gut wie möglich nach vorne zu bringen, aber mit einer gesunden, normalen Rivalität. Es ist, glaube ich, ganz klar und ganz normal, dass es Vereine, die räumlich sehr nah aufeinander sind, dass da eine größere Rivalität herrscht, auch von den Fans. Und es ist eigentlich auch okay, bloß es sollte einfach auf eine friedliche und Basis einfach basieren. Und da muss ich sagen, das tut mir manchmal leid, wenn man aus Fanfreundschaften auf einmal dass da Aggressivität in sich entwickelt bei den Fans. Und da sind eigentlich Dinge, da müssen die Verantwortlichen einfach rigoroser und energischer eingreifen und sagen, das hat mit dem Fußball nichts zu tun.
Darf ich da gerade mal nachhaken, weil Sie ja Verantwortlicher auch sind bei den Stuttgarter Kickers. Jetzt findet ja kommenden Mittwoch das Nachholspiel gegen den KSC statt, das verlegt wurde, weil da Sicherheitsbedenken bestanden und die Polizei wohl nicht genug Personal am eigentlichen Spieltermin zur Verfügung hatte. Wie sehen Sie das denn?
Ja, also ich habe das eigentlich so gesehen, dass es eigentlich nicht nötig gewesen wäre, das Spiel zu verlegen, weil zwischen den Kickers und dem KSC eigentlich keine so große Fanfeindschaften gibt. Ich glaube, es ist mehr KSC VfB, wo irgendwo ein bisschen mehr Aggressivität in die Spiele reinkommt. Also von daher muss ich sagen, habe ich nicht die großen Bedenken gehabt, aber muss es natürlich akzeptieren, wenn die Polizei und die Stadt der Meinung ist, dass man für die Sicherheit nicht gewährleisten kann, dass man dann so ein Spiel verlegt. Und ich bin aber davon überzeugt, wir sind jetzt am Mittwoch alle sehr gut darauf vorbereitet und ich bin überzeugt davon, dass es wirklich auf dem Sportplatz die Rivalität gibt, dass man um die Punkte kämpft und jeder Fan soll seinen Verein richtig anfeuern und dann soll einfach der Bessere gewinnen und ich hoffe, dass das alles friedlich und im normalen Rahmen abläuft.
Ja, das hoffe ich auch und dann kommen wir doch mal auf Ihre sportlichen Erfolge. Ich meine, der größte Erfolg, ich denke mal, da sind wir uns einig, das war der Gewinn des WM-Titels 1990. Kann man den Stellenwert, den so ein Titel dann in einem Sportlerleben einnimmt, irgendwie beschreiben?
Ja, den Stellenwert beschreiben. Ich glaube, Weltmeister zu werden in einer Sportart, das auf der ganzen Welt einfach die Nummer 1 ist, oder die Sportart, die Nummer 1 ist auf der ganzen Welt. Und in Deutschland gibt es, ja, man hat es dreimal geschafft jetzt. Und wenn man die Spiele hochrechnet, das sind dann vielleicht 60 Spieler, die das geschafft haben, Weltmeister zu werden, also 60 deutsche Männer und man ist einer davon. Also von daher kann man eigentlich den Stellenwert schon alleine daraus erkennen, dass es was ganz, ganz Besonderes ist. Es gibt im Fußball nur alle 4 Jahre eine Weltmeisterschaft und wenn man da eine davon gewinnt, ist schon was Herausragendes und hat schon einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Das bekomme ich auch heute noch immer wieder mit und das bekommt man auch zu spüren immer wieder, dass das doch was Einmaliges war.
Ja, Sie haben ja außer, dass Sie Weltmeister wurden, auch noch einen Spitznamen verliehen bekommen bei der WM. Und wo ich Sie mal am Telefon habe, muss ich Sie mal fragen, also Sie heißen seitdem auch Diego und die einen sagen, der Name kam daher, dass Sie im Finale gegen Argentinien Maradona, also Diego Maradona, zum Statisten degradiert haben. Und andere behaupten, das lag an Ihrem Übersteiger vor der Flanke zum 1-0 im Achtelfinale gegen Holland. Was stimmt denn nun? Wissen Sie das eigentlich?
Ja, also ich habe das erste Mal eigentlich gehört, den Namen, sogar davor, vor der WM. Und da hat man, der Klaus Augenthaler, haben wir 5-2 gespielt, einfach das Spaßspiel, bevor man richtig anfängt zu trainieren. Und da macht man dann eigentlich auch Kabinettstückchen mit dem Ball und Dinge. Und dann sagt auf einmal der Klaus Augenthaler dann einfach, du spielst schon wieder Diego. Und da habe ich eigentlich das erste Mal den Namen gehört und es hat sich dann so, glaube ich, einfach im Laufe der WM von Spiel zu Spiel hat sich das einfach gesteigert und bis dann, glaube ich, auch die Reporter am Fernsehen das irgendwann mal gesagt haben, das war einfach so ein schleichender WM-Prozess eigentlich bei mir, auch den Spitznamen zu bekommen und das hat natürlich dann auch gepasst. Der Übersteiger im Achtelfinale oder dann, dass ich auch der direkte Gegenspieler vom Diego Maradona dann im Finale war und ich glaube, es war dann so ja, auch eine einmalige WM-Geschichte.
Hatten Sie den Übersteiger eigentlich geplant? Also haben Sie in dem Moment gedacht, das mache ich jetzt? Das war ja, glaube ich, sogar ein doppelter Übersteiger. Oder haben Sie da situativ gehandelt? Denn man hat es von Ihnen ja nicht allzu oft gesehen als Verteidiger, solche Aktionen.
Ja, man muss immer sehen, wenn man richtig Verteidiger ist und wenn man im defensiven Bereich ist, ist immer eins, da heißt es ganz klar, im defensiven Bereich Sicherheit und klares Spiel ist Nummer eins. Da kann man solche Risikodinge nicht machen. Und ich habe ja im Verlauf der WM, bin ich immer weiter nach vorne gerückt, einmal über die linke Seite, einmal über die rechte Seite. Und es ist klar, wenn man nach vorne spielt, dann muss man auch ein Risiko eingehen, man muss auch mal eine Finte machen und um die Überzahl zu schaffen, entweder mit einem guten Pass oder mit einem guten Dribbling. Und das war intuitiv. Ich habe gemerkt, dass ich jetzt über die Außenseite da vorbeikommen kann und zum Flanken kommen kann. Und deshalb habe ich natürlich die Täuschung nach innen erst gemacht und das ist dann wirklich auch hervorragend gelungen.
Ja, 2 Jahre später bei der EM 92 gab es dann einen nicht ganz so schönen Moment. Da haben sie gegen Schottland nach einem Kopfballduell ihre Zunge verschluckt und der damalige DFB-Masseur Adolf Katzenmeier hat ihnen sozusagen das Leben gerettet. Können Sie sich an den Vorfall eigentlich noch erinnern oder kennen Sie den nur aus Erzählungen?
Ich kann mich erinnern bis zu zu dem Kopf an Kopf Situation, wo wir mit den Köpfen zusammengestoßen sind. Ich glaube, der Van Gaff war das, der schottische Nationalspieler. Und dann war ich natürlich weggedreht, hatte ich eine Gehirnerschütterung und wie gesagt meine Zunge danach verschluckt und konnte mich an nichts mehr erinnern, erst wieder als ich wieder bei mir war und als ich behandelt wurde dann an der Außenlinie oder im Außenbereich und habe dann das natürlich im Fernsehen dann auch gesehen, wie das zustande gekommen ist und ja, es sah natürlich schon recht schlimm aus und war keine schöne Situation für mich. Aber das Schöne war dann, bin ich ja anschließend am nächsten Tag gleich ins Krankenhaus. Wir haben da alle Ströme gemessen, alle Dinge, die vielleicht gefährdet hätte, für mich gefährdet hätten werden können, war also alles in Ordnung, also Gehirnströme und EKG gemacht. Und deshalb bin ich da eigentlich, Gott sei Dank, ohne große Dinge da aus der Situation wieder rausgekommen.
Ja, und dann später nach Ihrer Karriere, da waren Sie ja auch noch beim KSC, da sind Sie zunächst geblieben und dann Sportdirektor geworden. Wie bewerten Sie denn diese Einstiegszeit jetzt vom Spielerwesen ins Funktionärswesen rückblickend?
Ich fand das eigentlich rückblickend sehr, sehr positiv. Man muss ja das sehen, die Situation beim KSC war ja sehr, sehr schlecht. Man war finanziell nicht auf Rosen gebettet, man hatte sehr viel Schulden, man ist abgestiegen. Oder war das zweite Jahr dann in der zweiten Bundesliga. Und man musste sparen an allen Ecken und Enden. Und wenn man bedenkt, dass die Geschäftsstelle dann quasi aus mich und aus einer Sekretärin, einer Ticketing-Frau und aus unserem Schatzmeister bestanden hat. Und dann hieß es jetzt Learning by Doing im Endeffekt, da reinzukommen und zu arbeiten und eine Mannschaft zusammenzustellen. Das war für mich ein unheimlich hoher und guter Lernprozess. Das muss ich absolut sagen. Und ja, ich bin da mit vollem Engagement reingegangen und habe mein Bestes versucht zu geben. Wir haben Spieler verkauft für einige Millionen D-Mark damals noch haben dann versucht, mit jungen Spielern wieder eine Mannschaft neu aufzubauen, was uns im ersten Jahr nicht ganz gelungen ist. War unheimlich schwierig, aber dann im zweiten Jahr sind wir dann wieder von der dritten Liga wieder in die zweite Liga aufgestiegen und da haben wir dann, glaube ich, einen richtig guten Job gemacht und haben eine ganz tolle Mannschaft zusammengestellt, die quasi den Betriebsunfallabstieg wieder revidiert hat.
Ja, und in der gleichen Funktion, nämlich als Sportdirektor, sind Sie ja dann noch zu den Kickers und 2004 haben Sie einen neuen Schritt nochmal gewagt, nämlich Sie sind ins Trainergeschäft eingestiegen, erneut in Japan bei Ihrem Ex-Club. Wie kam es zu dem erneuten Rollenwechsel?
Also erstmal bei den Stuttgarter Kickers, da war ich eigentlich gar nicht richtig Sportdirektor, sondern da hat der damalige Präsident, der Axel Dünal Metzler, mich gefragt, ob ich ihm ein bisschen helfen kann und da war eigentlich, das war keine Sportdirektor-Position, sondern es war eigentlich eher eine beratende Funktion, die auch relativ kurz war, denn war, weil ich mich dann wieder entschieden habe, ins Trainergeschäft einzusteigen. Ich habe den Trainerschein gemacht und habe dann die Anfrage bekommen, meinen alten Verein zu trainieren. Das war auch schon ein Jahr davor, war auch schon mal die Anfrage. Da habe ich mich aber einfach entschieden, in Deutschland erstmal noch zu bleiben. Und ja, und dann bin ich halt 2004 wieder nach Japan und bin Trainer geworden.
Ja, und sehr erfolgreich übrigens, denn Sie haben 2005 den Pokal gewonnen, 2006 das Double aus Pokal und Meisterschaft. Und das gab es für den Verein ja schon ewig nicht mehr. Sind Sie seitdem sowas wie ein Adliger im japanischen Fußball?
Was heißt Adliger? Aber natürlich war das eine ganz tolle Zeit. Wir sind fast zweimal Meister geworden, weil im ersten Jahr war das noch anders. Da hat der Vorrundenbeste gegen den Rückrundenbesten noch ein Entscheidungsspiel gemacht. Wir waren in der Rückrunde die Besten, waren insgesamt von der Punktzahl auch die beste Mannschaft, aber mussten trotzdem noch ein Finale machen. Und das haben wir leider im Elfmeterschießen verloren, aber dann sind wir dann 2006, haben wir das Double gemacht. Wir haben auch den Supercup zweimal gewonnen, zweimal Pokalsieger geworden. Also wir haben wirklich alles erreicht, was man erreichen konnte. Dann bin ich auch noch zum Trainer des Jahres gewählt worden. Es war wirklich eine unheimlich erfolgreiche Zeit damals zwischen 2004 und 2006 in den 3 Jahren als japanischer Trainer. Und es ist, glaube ich, auch normal, weil seitdem, dass man da einen sehr hohen Stellenwert hat, weil seitdem hat haben die Uraba Red Diamonds nie wieder das geschafft, diese Erfolge.
Ja, Herr Buchwald, danke mal soweit. Wir hören uns gleich nochmal, machen aber Musik, bleiben noch in Japan. Hier sind die Japan Droids, The House That Heaven Built und die Dollabdere Big Gang mit ihrer Version von Big in Japan. Bis gleich. Fußballkultur mit Musik auf Radio Free FM. Und nach wie vor zu Gast ist Guido Buchwald. Ja, Herr Buchwald, wir waren gerade stehen geblieben in Japan. Möchten Sie denn vielleicht eines Tages wieder in Japan arbeiten?
Ja, also ich wäre für mich auf jeden Fall irgendwann mal wieder interessant, in Japan zu arbeiten. Wie gesagt, das ist meine zweite Heimat geworden und da nochmal zurückzugehen und da nochmal zu arbeiten, wäre natürlich für mich schon eine tolle Sache auch, weil ich habe Japan als Land einfach verliebt gewonnen.
Das heißt, Sie haben da auch noch Kontakte hin natürlich heute?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe da sehr viele Kontakte. Ich war jetzt auch erst vor 4 Wochen wieder für eine Woche in Japan drüben. Also es war halb beruflich, halb auch privat, also die Freunde mal wieder zu sehen und es war einfach wieder eine tolle Zeit.
Jetzt muss ich mal fragen, Sie haben im Juni 2007 bei Alemannia Aachen Ihre bisher einzige Trainerstelle in Deutschland angetreten und wurden dort ein paar Monate später wieder entlassen. Warum war Ihre Arbeit jetzt in Aachen nicht so erfolgreich wie in Japan?
Warum war sie nicht so erfolgreich? Einfach, weil ich entlassen wurde. Wir hatten ja damals einen 2-Jahres-Plan. Ich habe die Mannschaft, die Alemannia, damals übernommen nach dem Abstieg in die 2. Liga. Und dann sind natürlich alle Stürmer, alle offensive Spieler sind gegangen, alle guten Spieler und die Spieler, die also keinen Erstligisten bekommen haben, sind geblieben und wir haben gesagt, wir bauen es in Ruhe die Mannschaft auf und versuchen in 2 Jahren wieder in der Bundesliga zu sein. Und es hat eigentlich auch relativ gut geklappt. Wir haben sogar VfL Bochum geschlagen im DFB-Pokal in der ersten Runde, die damals noch Erstligamannschaft war und aber es hat einfach nicht geklappt aus verschiedenen Umständen. Einmal hat es einfach persönlich nicht geklappt mit Jörg Schmadtke, der damals der Manager war. Das hat einfach, wir zwei haben einfach nicht zusammengepasst und das war eigentlich mit der größte Grund und es gab einfach unheimlich viel Unruhe dann auch auf einmal in dem Verein. Obwohl wir eigentlich sportlich absolut in unserem Ziel waren. Ich hatte auch schon die Spieler eigentlich an der Angel für die Rückrunde und dann urplötzlich von einem Tag auf den anderen war ich entlassen. War natürlich auch wieder eine neue Erfahrung für mich.
Das heißt, da haben Sie auch wieder draus gelernt, auf jeden Fall?
Auf jeden Fall. Ich glaube, man sollte im Leben immer lernen, aus Erfolgen oder auch aus Misserfolgen lernen und alles hat irgendwo was Gutes für sich, wenn man es richtig einordnet und wenn man dann genau weiß beim nächsten Mal, was man vielleicht anders machen soll oder welche Fehler man nicht machen soll.
Und jetzt sind Sie seit 2010, das habe ich schon gesagt, Präsidiumsmitglied bei den Stuttgarter Kickers und zuständig, verbessern Sie mich, falls es nicht ganz stimmt, für die erste Mannschaft im Bereich Profifußball. Können Sie Ihr Aufgabengebiet ein bisschen näher umschreiben?
Ja, also was heißt ein bisschen näher umschreiben? Ist nicht nur im Profibereich, sondern ich bin einfach der Sport überhaupt, der ganze Fußball ist mir unterstellt. Ich bin das Präsidiumsmitglied für den Sport bei den Stuttgarter Kickers. Und das ist eigentlich in Manager-Position. Das heißt, Mannschaftszusammenstellung, das heißt, auch im Jugendbereich mit zu organisieren, über die U23 als nach unten da einen Neuaufbau zu machen, die Strukturen neu zu machen. Das sind eigentlich alles die Dinge, die ich momentan bei den Stuttgarter Kickers versuche anzustoßen. Und natürlich steht und fällt alles mit der ersten Mannschaft. Und da ist es ja uns eigentlich hervorragend gelungen, gleich im ersten Jahr dann auch aufzusteigen, wieder in die dritte Liga zu kommen. Und dort müssen wir uns jetzt erstmal etablieren. Das ist natürlich unser großes Ziel.
Ja, wie schwer hat es denn so ein kleiner Verein wie die Kickers in der dritten Liga, in der ja doch Profifußballer auch unterwegs sind?
Ja, die dritte Liga ist eigentlich eine absolute Profiliga. Da gibt es eigentlich keinen Amateurfußball mehr inzwischen. Und es ist für uns natürlich schon unheimlich schwierig. Wir haben unheimlich viel Altlasten übernommen von unseren Vorgängern, also das neue Präsidium. Wir haben der kleinste Etat für die Profimannschaft, für den Profifußball in der dritten Liga. Also wir sind da nicht auf Rosen gebettet und wir müssen da wirklich überall akribisch genau hinschauen, um keine Fehler zu machen. Wir können uns keine Fehler erlauben, weil wir wirklich finanziell sehr eng gestrickt sind und aufgestellt sind. Aber es ist auch was sehr, sehr Interessantes, auch mit wenig finanziellen Mitteln vielleicht das eine oder andere zu schaffen. Und das haben wir bis jetzt geschafft. Und wir möchten einfach die Stuttgarter Kickers fit machen für die nächsten Jahre. Und die Stuttgarter Kickers müssen sich einfach wieder im Profifußball etablieren. Und wir möchten wieder eine feste Größe, dritte Liga und mittelfristig auch in der zweiten Liga werden.
Herr Buchwald, abschließende Frage. Mit welchem Ihrer ehemaligen Clubs verbindet Sie denn heute am meisten?
Ja, natürlich mit dem VfB Stuttgart, das ist ganz klar. Da habe ich meine ganz, ganz große Zeit gehabt, habe 11 Jahre beim VfB Stuttgart gespielt, bin dort Ehrenspielführer und da verbindet mich natürlich am meisten, das ist ganz klar.
Sie haben dann heute vermutlich auch das Spiel ein bisschen verfolgt.
Ja, es hat mich auch gefreut, dass Sie gewonnen haben. Ich glaube, es war ein wichtiger Sieg heute und ja, und hoffe auch, dass es da auch sportlich es wieder ruhiger wird und der VfB sich da in den nächsten Wochen wieder die Position erarbeitet, wo diese eigentlich auch verdient haben.
Ja, 1-0 beim HSV gewonnen, müssen wir noch nachtragen, für die, die es nicht gesehen haben oder nicht mitbekommen. Herr Buchwald, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit trotz allem genommen haben und die letzten 10 Minuten des Auswärtssieges sogar für meine Sendung geopfert haben. Und ich schicke Ihnen ganz liebe Grüße und herzlichen Dank und schönen Abend noch.
Ja, danke, gleichfalls.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig. Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.
Ja, und dieses Herrengedeck auf Radio Free FM, das sagt jetzt Tschüss. Zu Gast war Weltmeister Guido Buchwald am Sonntagabend. Redaktion Wort und Musik Andreas Kulig. Ja, und ich möchte nicht gehen, ohne vorher nochmal auf das Herrengedeck im Internet hingewiesen zu haben, nämlich unter herrengedeck.blogspot.de oder natürlich auf der Homepage der 102,6. Das ist www.freefm.de/programm/herrengedeck. Dort gibt's auch alle Sendungen zum Nachhören, Näheres noch im sozialen Netzwerk und Kontakt wie immer vertrauensvoll über herrengedeck@freefm.de. Hier kommt gleich noch Jazz in mit Klaus Schmidtke. Und das nächste Herrengedeck, das kommt wieder in 2 Wochen, am 4. November. Danke fürs Zuhören und macht's gut mit A Tribe Called Quest und natürlich Can I Kick It? Adieu.